Die nächste Folge von Gesundo steht auf dem Programm. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht mal wieder um das Thema Gesundheit in und um Dortmund. Mein Name ist Sascha Staat und heute geht es nicht um das Hören. Natürlich, klar, ums Hören geht es immer hier bei einem Podcast, aber heute geht es ums Sehen. Brille weg ist sozusagen unser Thema und ich bin zu Gast in der Augenklinik des St. Johannes Hospitals mitten in der Dortmunder Innenstadt, mehr oder weniger direkt am Wall, und ich sitze bei Dr. Markus Kolas. Erstmal schönen guten Tag.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Begrüße Sie auch und alle Hörerinnen und Hörer.
Freut mich, dass wir zusammensitzen. Wir hatten eben schon einen lustigen Plausch und haben festgestellt, ich kenne Ihren Bruder, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Das hat nämlich einen ganz anderen Hintergrund, aber wir wollen sprechen über das Thema Brille weg. Ich habe es gerade ja schon gesagt. Vorteile im Lebensalltag durch Augenlasik. Das ist deswegen sehr interessant, weil ich glaube, ich habe das letzte Mal bei der Führerscheinprüfung einen Augentest gemacht. Also wie gut kann ich eigentlich sehen? Weiß ich gar nicht mehr, weil ich bin ja jetzt auch schon 19. Also man hört es ja an der Stimme. Ich habe gerade erst meinen Führerschein gemacht, aber ich habe schon vergessen, wie der Test ausgefallen ist. Nein, Spaß beiseite. Ich habe ja hier, die Hörerinnen und Hörer wissen es ja, auch schon einen Hörtest gemacht im Verlaufe dieses Formats und dieser Serie. Das war sehr, sehr spannend, weil ich war bei zwei Akustikern und bei der ersten Akustikerin habe ich den Test gemacht und habe das dann mitgenommen zu den zweiten Akustikern und die haben das dann sozusagen ausgewertet. Das war spannend. Mal ganz pauschal gefragt, kümmern wir uns generell zu wenig um unsere Augen?
Pauschal gesagt, kümmern wir uns zu wenig um unsere Augen. Es wird immer empfohlen, gerade wenn man über 40 ist, dass man mindestens einmal im Jahr die Augen kontrollieren lassen sollte. Nicht nur was die Brille anbelangt, sondern auch was den Augeninnendruck anbelangt, was die Netzhaut anbelangt. Es gibt also viele kleine Teilgebiete an diesem schönen Organ Auge. Und wie gesagt, was Sie gerade angesprochen, Herr Staat, es geht um die Brille. Über 50% der deutschen Bevölkerung trägt zum Beispiel Brille. Die Jugendlichen sind immer häufiger kurzsichtig, werden häufiger kurzsichtig in den vergangenen Jahren. Es ist ein weltweites Phänomen. Also Brille sehen, scharfes Sehen, Brechkraftfehler, darum geht es, das wird immer interessanter.
Das ist extrem interessant. Liegt das daran, also diese Entwicklung, dieses weltweite Phänomen, von dem Sie gerade gesprochen haben, an der Nutzung beispielsweise von neuen Mediengeräten, sprich Smartphones, Tablets und so weiter? Ist das ein Grund dafür?
Das ist mit der Hauptgrund dafür, dass gerade die jungen Leute immer kurzsichtiger werden. Von Kurzsichtigkeit sprechen wir, wenn wir gut in der Nähe gucken können, aber unscharf in die Ferne. Und dafür braucht man dann die Brille, um in der Ferne scharf zu sehen. Ja, dieses Phänomen kennen wir schon seit den 90er Jahren aus dem asiatischen Raum, Japan, Singapur. Das sind alles asiatische Staaten, bei denen Schüler, Schülerinnen unglaublich viel lesen, lernen müssen, Tag aus, Tag ein. Da ist die Rate der Kurzsichtigkeit enorm in die Höhe geschossen. Ja, und dieses Phänomen kommt jetzt auf Europa zu, da ist schon hier.
Eben haben Sie gesagt, dass man seine Augen jedes Jahr kontrollieren lassen sollte, wenn man so in die 40er kommt. Aber das hörte sich für mich so an, dass es deutlich mehr ist als nur der klassische Sehtest.
Ja, das ist richtig. Es geht dann nicht nur um das Sehen. Sehen ist ja ein Oberbegriff. Wenn wir von dem Sehvorgang sprechen, dann geht es um Sehschärfe. Es geht um Farben erkennen. Es geht um Gesichtsfeld erkennen. Es geht um Bewegungssehen. Also das Sehen ist aufgebaut aus vielen Teilbereichen, Teilaspekten, was wir kontrollieren können. Und das Auge ist ja nicht nur dann, wie soll ich sagen, dafür da, dass es nur sieht. Ja, es ist ein Sinnesorgan in unserem Kopf. Mehr als 50% des Gehirns brauchen wir für das Auge, für die Beweglichkeit der Augen und für die gesamte Verknüpfung des Systems Auge mit dem System Körper.
Also man sieht, wie die Organe miteinander zu tun haben. Ja. Das haben wir ja hier in dieser Serie auch schon gehört. Beispielsweise wusste ich gar nicht, wie unfassbar wichtig die Schilddrüse ist für den menschlichen Körper ist. Das war sehr interessant, das zu hören. Und ich habe es an der einen oder anderen Stelle auch schon erwähnt. Ich wusste nicht, was mich in dieser Serie erwarten wird. Aber man lernt so viele Dinge dazu. Das ist wirklich unglaublich. Und heute sprechen wir darüber, was die Augenlasik für den Menschen bedeuten kann. Wann haben Sie angefangen, sich mit dieser Thematik in Ihrem Studium oder wann auch immer zu beschäftigen?
Lang ist her, über 30 Jahre war ich junger Student in Hamburg und habe damals Anfang der oder Mitte der 80er Jahre in der Universitätsaugenklinik meine Doktorarbeit begonnen und ein Thema oder es ging um Hornhautchirurgie, Chirurgie an der Hornhaut. Und seitdem hat mich dieses Thema nie losgelassen. Ich habe darüber promoviert. Ich war dann ab 2001 in Dresden und war in Europa der erste oder ich habe in Europa die erste Professur bekommen für dieses Teilgebiet der Augenheilkunde, refraktive Chirurgie, weg mit der Brille. Das war 2003 und es beschäftigt mich tagtäglich.
Jetzt tragen Sie selber ja auch eine Brille. Und dann stelle ich mir die Frage, warum ist das eigentlich so? Wenn Sie sich mit diesem Thema so intensiv beschäftigt haben in den letzten Jahrzehnten, müssten Sie ja eigentlich keine tragen.
Das ist wie immer eine böse Frage von Ihnen. Und ich antworte dann, ich kenne niemanden, der das so schön wegoperieren kann wie mich. Meine Brille hat mich nie gestört. Ich habe mal, als ich jung war, wir haben über Handball gesprochen, als ich selbst Handball gespielt habe, hatte ich Kontaktlinsen. Ja, das habe ich schon gemacht. Aber jetzt im Alltäglichen, meine Brille stört mich nicht. Ich bin schon etwas älter als Sie. Ich bin nicht nur kurzsichtig, ich bin auch alterssichtig. Also ich brauche auch eine Lesehilfe, ja, wenn ich in der Nähe arbeite. Insofern, ich habe mich dran gewöhnt und lass mich nicht mehr operieren.
Bedeutet aber, wenn Sie sagen, Sie lassen sich nicht mehr operieren, rein theoretisch wäre es möglich, könnte man das lösen?
Das kann man lösen. Es gibt für alle Altersbereiche eine Lösung. Sagen wir jetzt Patienten in Ihrem Alter, die haben noch diese göttliche Gabe, die können sich auf verschiedene Entfernungen scharf einstellen. Ja, wir nennen das Akkommodation. Da haben wir die Möglichkeit, durch Veränderung der Linse im Inneren des Auges verschiedene Entfernungen scharf einzustellen. Und je älter wir werden, umso mehr lässt diese Möglichkeit nach. Und das nennen wir dann Alterssichtigkeit. Und das fängt mit 42 Jahren an. Dann braucht man die erste Lesehilfe. Und junge Leute, die jetzt weitsichtig sind oder kurzsichtig, die können noch akkommodieren. Die haben also nur ein Sehproblem. Das ist dann die Sicht in die Ferne. Und das kann man dann zum Beispiel operieren an der Hornhaut durch einen Lasereingriff.
Machen das viele Menschen?
Es machen nicht so viele Menschen. Das ist schon eine teure Operation. In den letzten 30 Jahren haben sich in Deutschland schätzungsweise knapp 2 Millionen Menschen operieren lassen. Das hört sich schon viel an, aber über die Jahre verteilt, gut, wird das weniger. Ich glaube, dass gerade bei den Jüngeren das Thema Kontaktlinse oder die Kontaktlinse noch mehr verbreitet ist oder auch das Tragen einer Brille mehr verbreitet ist. Der Hauptgrund zu sagen, ich plane eine Operation, ist dann zum Beispiel von Leistungssportlern oder Sportlern generell, weil die Brille stört beim Sport, beim Schwimmen, beim Fahrradfahren, wenn man schwitzt. Viele sagen, ich möchte gerne morgens aufwachen und dann mal meinen Wecker scharf sehen und nicht alles verschwommen sehen oder erst mal eine Brille aufsetzen müssen, dass ich den Wecker scharf sehe. Also die Gründe sind vielfältig, aber hauptsächlich auch bedingt durch sportliche Aktivitäten.
Jetzt ist es bei mir persönlich ja so, ich weiß, ich muss manchmal ein bisschen genauer hingucken. Aber mein größtes Problem ist immer, ob es hell oder dunkel ist. Wenn ich dann beispielsweise an meinem Smartphone das Licht anmache, dann kann ich im dunkelsten Restaurant die Karte lesen. Was hat das für einen Hintergrund?
Da beschreiben Sie unbewusst schon das physikalische Phänomen der Pupille. Bei Helligkeit wird die Pupille eng. Das ist wie früher mit der Kamera, mit der Linse. Je enger die Pupille, je kleiner die Linse eingestellt ist, umso besser wird die Tiefenschärfe. Und je besser die Tiefenschärfe ist, desto besser können Sie lesen. Und deshalb machen Sie Ihr Licht an, dann wird die Pupille eng und schwupps wird die Tiefenschärfe verbessert und Sie lesen.
Klassischer Fall für eine Lesebrille.
Zum Beispiel.
Okay. Na gut, ich glaube, um das Thema komme ich nicht mehr lange herum, aber hier ist es schön hell, habe ich Glück gehabt. Ja, ich frage mich natürlich dann auch, Sie haben eben gesagt, 2 Millionen Menschen in Deutschland haben so eine Operation schon gemacht. Raten Sie da generell zu? Ist das sinnvoll? Es gibt natürlich dann auch gewisse Kosten, haben Sie eben schon angedeutet. Warum macht man das und wann sollte man das unbedingt machen?
Man macht es unbedingt, wenn man das 18. Lebensjahr erreicht hat. Vorher dürfen wir nicht lasern. Also die Patienten müssen volljährig sein. Und für mich ist immer das Entscheidende, es muss ein Wunsch bestehen, auf eine Sehhilfe, auf eine Brille oder auf eine Kontaktlinse verzichten zu wollen. Ich würde im Vorfeld niemandem abraten oder zuraten. Entscheidend ist immer, wie untersuche ich das Auge bei der Voruntersuchung? Ist es aus medizinischer Sicht vertretbar, ein solches in Anführungsstrichen gesundes Sinnesorgan zu operieren, oder sprechen Gründe dagegen? Das muss ich mit meinem Patienten besprechen, ihn darüber aufklären. Diese Operationen, die wir machen, die sind schon extrem sicher. Das ist mit das Sicherste, was wir in der Augenheilkunde zu bieten haben, auch was die Komplikationsrate anbelangt. Das ist im Promillebereich. Trotzdem passiert was. Die Patienten müssen darüber aufgeklärt werden. Und wir müssen abschätzen, ist dieses Auge, ist dieser Patient schlussendlich geeignet für eine Operation?
Gibt es Patientinnen oder Patienten, die die Operation unbedingt machen wollen, wo Sie als Arzt aber sagen, nee, besser nicht?
Oh ja, das gibt es regelmäßig. Das gehört zu einem Beratungsgespräch dazu. Nehmen Sie jetzt das Beispiel, da haben wir eine junge Patientin, die ist -6, möchte unbedingt eine LASIK, eine bestimmte Form der Operation. Wir untersuchen die Frau, messen unter anderem die Hornhautdicke, und wenn die Hornhaut unter 0,5 mm dick ist, dann würde ich die Dame, die Patientin nicht operieren. Da ist das Risiko zu groß, dass nach der Operation Komplikationen auftreten. Ja, und das haben wir dann sicherlich in unserem Patientengut in 15-20% der Fälle, dass man sagt, die Pupille ist zu groß, du wirst hinterher zu stark geblendet sein, die Hornhaut ist zu dünn, es ist gefährlich, wenn man dann lasert. Also Gründe gibt es einige und die Patienten müssen darüber aufgeklärt werden. Ja.
Wie stellt man zum Beispiel fest, wie dick die Hornhaut ist?
Dafür haben wir technische Hilfsmittel. Als ich anfing in den 90er Jahren, hatten wir optische Messprinzipien. Ja, die sind jetzt im Vergleich zu den modernen Techniken, die wir haben, unpräzise. Jetzt messen wir mit optischer Kohärenztomographie, mit Lasern. Da können wir auf wenige Mikrometer, also Tausendstel Millimeter präzise die Hornhautdicke messen.
Da sieht man mal, wie sich das auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten alles verändert hat. Es gibt ja einen Grund, warum wir heute auch miteinander über diese Thematik sprechen. Und Sie haben das eben schon so nebenbei gesagt, Sie kennen niemanden, der das besser operieren kann als Sie selber. Aber was macht das hier so besonders? Was können Sie hier bei sich bieten, was andere nicht bieten können?
Was wir bieten können oder auch ich bieten kann und anbiete, ist einfach über 30 Jahre Erfahrung. Ja, ich habe mich mit diesem Thema als Student, als junger Arzt, jetzt bin ich älter geworden, als Facharzt, als Chefarzt immer beschäftigt. Ich habe darüber wissenschaftlich gearbeitet, ich habe darüber wissenschaftliche Publikationen geschrieben, Vorträge gehalten. Ich bin immer noch auf Kongressen aktiv, dass ich Kurse gebe für jüngere Kollegen, einfach in das Thema einzuarbeiten. Also wir haben die Expertise, und es geht ja dann nicht nur die Expertise in diesem kleinen Feld, refraktive Chirurgie, weg mit der Brille, sondern wir haben hier als Backup die gesamte Klinik, ne, im Hintergrund.
Das ist natürlich dann auch sehr, sehr wichtig. Wie viele Mitarbeiter haben Sie in Ihrem Team?
Insgesamt besteht die Augenklinik aus knapp 130 Mitarbeitenden. Ja, das sind, ich glaube, 30 Pflegekräfte. In der Ambulanz sind es 25. Ich habe 34 Ärztinnen und Ärzte, OP-Mitarbeiter. Also es ist vielschichtig. In vielen Bereichen sind Mitarbeiter, also wir sind knapp 130 hier in Dortmund.
Lassen Sie uns ein bisschen schauen darauf, wie das dann insgesamt abläuft vom ersten Beratungsgespräch. Jemand kommt hier hin und sagt, ich habe Probleme mit meinem Auge, ich würde gerne so eine Augenlasik vornehmen lassen, bis hin zur Operation. Was sind die ersten Schritte?
Die ersten Schritte, Wie in der Medizin es üblich sein sollte, ist die sogenannte Anamnese, dass wir also fragen, warum kommst du zu uns? Ja, wie können wir dir helfen? Was ist dein Begehr? Was willst du? Ja, und dann sagt der Patient, ja, ich möchte keine Brille mehr tragen. Alles klar. Und dann fragen wir, warum? Und machen dann die ersten Untersuchungen. Das Auge wird vom vorderen bis zum hinteren Bereich komplett durchuntersucht. Die Patienten oder die angehenden Patienten durchlaufen da also eine Unmenge Anzahl an Untersuchungen, kommt zurück, die Pupille wird weitgestellt, das Auge wird weiter untersucht und dann setzen wir uns zusammen und sagen, okay, aus rein medizinischer Sicht könnte man operieren oder man sollte es vielleicht besser sein lassen.
Wenn Sie die Entscheidung dann getroffen haben, wir führen eine Operation durch, kann ich mir jetzt vorstellen, ich habe ein bisschen Angst, ein bisschen Muffensausen, weil das Auge ist ja auch ein sehr feines Organ, da darf nichts schiefgehen. Wie können Sie mir diese Angst nehmen?
Indem ich einmal beruhigend auf Sie einwirke und Ihnen sage, das haben schon 1000 andere vor Ihnen überstanden, dann werden Sie das erst recht schaffen. In der Regel machen wir das in Tropfbetäubung, dass das Auge, die Augenoberfläche mit 2-3 Tropfen betäubt wird. Und das reicht dann in der Tat aus, um die Hornhaut, das Auge zu operieren oder zu lasern. Wenn die Patienten tatsächlich mal extrem nervös sind, könnte man im Vorfeld ein Beruhigungsmittel geben, was ich ungern mache, weil der Patient muss bei der Operation durchaus gut ansprechbar sein, führbar sein und er muss helfen bei der Operation. Ja, der liegt dann zum Beispiel bei einer Laseroperation unter dem Laser. Ich gucke mit meinem Mikroskop von oben auf das Auge und der Patient, der da liegt, sieht ein Blinklicht und er muss dieses Blinklicht die ganze Zeit fixieren und das kann er nur, wenn er ansprechbar ist, wenn er geistig wach ist. Also ist eine Beruhigung nicht immer förderlich. Ja, und wenn er dieses Blinklicht die ganze Zeit anschaut und gut fixiert, dann weiß ich, der guckt genau in meinen Laserstrahl und der Laser lasert zentral auf die Hornhaut. Als Sicherheit, die ich noch allen Patienten dann mitgebe oder sage, die sagen, ja, aber wenn ich dann doch mal nach links oder nach rechts gucke, das passiert, man kann sein Auge nicht ständig stillhalten, dafür ist das Auge gar nicht vorgesehen, ist in dem Laser eine Kamera eingebaut. Das ist der sogenannte Eye-Tracker. Die Kamera fotografiert, filmt das Auge ständig und wenn sich das Auge bewegt, bewegt sich der Laser während des Laservorgangs automatisch mit, dass also gar nichts passieren kann.
Ist es denn so, dass Sie die Augen separat voneinander operieren müssen oder machen Sie das gleichzeitig?
Wir operieren beide Augen nacheinander. Ich müsste jetzt überlegen, ich glaube, das geht gar nicht, wenn man beidseits lasert, rechts und links. Also wir fangen immer mit der rechten Seite an und wenn das abgeschlossen ist, wird der ganze Vorgang in identischer Weise auch an der zweiten Seite links durchgeführt.
Gibt es große Unterschiede, was die Dauer dieser Operation betrifft?
Es kann unterschiedlich dauern, insofern der Laser hat ein Programm, ein Laserprogramm und dieses Programm nutzen wir individuell für jeden Patienten. Individuell heißt, Sie haben eine Brillenstärke von -3, dann haben wir Patienten, die haben -7 oder der dritte hat nur -1. Und das muss ich in dieses Programm eingeben. Und je größer Ihr Sehfehler ist, umso länger muss ich zum Beispiel lasern oder umso mehr Gewebe muss ich an der Hornhaut abtragen.
Okay, wie lange würde denn eigentlich dann bei, sagen wir mal, -3 so eine Operation dauern?
Die eigentliche Laseroperation dauert nur wenige Sekunden. Das hat sich in den letzten 30 Jahren schon unglaublich, was die Technik anbelangt, optimiert. Die Laser sind viel besser geworden. Jetzt für -3 laser ich sie vielleicht an reiner Laserzeit 6-7 Sekunden.
Das ist ja gar nichts.
Ja, das geht wirklich ratzefatze.
Aber Sie deuten da auch schon wieder an, dass das insgesamt dann doch ein bisschen länger dauert als 6 bis 7 Sekunden.
Der ganze Vorgang dauert schon Minuten, 10, 15 Minuten, weil es ist nicht nur der eigentliche Laservorgang, sondern wir haben ja da auch ein Standardprotokoll, was abläuft und es muss immer geprüft, gegengeprüft werden. Die Mitarbeiter sind geschult, was das anbelangt. Ich frage den Patienten, wie heißen Sie? Und dann müssen wir das auf dem Computer-Display abgleichen. Ist der richtige Name? Ist das Geburtsdatum eingegeben? Behandle ich das richtige Auge? Behandle ich -3 Dioptrien und nicht -7? Das wird mehrfach gegengecheckt, dass ja, was das anbelangt, kein Fehler auftritt. Ja, das wäre fatal. Also man muss das prüfen und wir setzten dann bei der eigentlichen Operation eine Lidsperre ein, eine Lidklammer, dass man während der Behandlung die Lider nicht zukneifen kann. Die Wimpern werden abgeklebt mit einer Folie, das Auge wird betäubt. Aber das ist schon aufwendig, bis es dann endlich losgeht. Wie gesagt, der eigentliche Laser geht schnell.
Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das dann quasi so schnell geht, also nur so ein paar Sekunden. Aber da sieht man mal, wie sich die Technik dann auch wirklich entwickelt hat. Das hatten wir jetzt schon einige Male, auch bei anderen Gesprächen, die ich geführt habe, dass ja sich in den letzten Jahrzehnten so unfassbar viel getan hat. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Sie haben jetzt eben von diesem Eye-Tracker gesprochen. Das ist wahrscheinlich nicht die günstigste Anschaffung hier im Haus.
Das ist richtig. Dieser Laser hat gekostet knapp 600.000 Euro. Der muss sich natürlich auch in einem Krankenhaus amortisieren. Wir lasern in der Regel 1 bis 2 Mal pro Woche. Jetzt nicht nur Patienten, die weg mit der Brille, mit einem Wunsch zu uns kommen, sondern wir lasern auch Patienten mit Problemen an der Hornhaut zum Beispiel. Ja, die Hornhaut Fremdkörper gehabt haben, die Hornhautnarben haben. Dieser Laser ist wirklich gut und breit einsetzbar. Damit können wir Narben verkleinern, verdampfen, die Oberfläche glätten. Also der wird auch anderweitig genutzt.
Das ist ein ordentliches Sümmchen, aber ich glaube sinnvoll eingesetzt, zumindest mein Eindruck, wenn ich Ihnen in den letzten Minuten richtig zugehört habe. Es ist aber auch so, dass Technik sich ja weiterentwickelt. Haben wir gerade eben gesagt, wie lange können Sie denn mit diesem Laser arbeiten oder müssen Sie den nach 2 Jahren austauschen? Weil wenn ich mir ein neues Tablet kaufe oder ein neues Smartphone, dann heißt es 12 Monate später, ach, wir haben schon wieder ein neues.
Natürlich müssen wir immer up to date bleiben, gerade in der Augenmedizin. Es ist so technisiert bei uns geworden, also es wird immer verrückter, was die Programme anbelangt. Das Einzige, was sich bei so einem Laser nicht verändert, das ist die Hardware. Ja, was sich verändert und da müssen wir regelmäßig aufrüsten, das sind die Programme, die Software. Ja, und mit der Software, die uns angeboten wird, das machen wir schon alle 2, 3 Jahre, dass wir neue Software dazu kaufen, weil Einsatzgebiete werden besser. Bei der Operation der Gewebeabtrag wird immer weniger. Ja, also da muss man up to date bleiben und dann diese Programme dazu kaufen.
Wir haben eben über eine, ich würde jetzt mal behaupten, für Sie relativ simple Operation gesprochen. 6, 7 Sekunden, jemand ist beispielsweise kurz- oder weitsichtig und wird dann operiert. Aber Sie machen auch oder Sie führen auch Hornhauttransplantationen durch. Wie kompliziert ist das denn im Vergleich?
Das ist schon wesentlich komplizierter. Das ist aber so wie mit allem im Leben, was man häufig macht. Das beherrscht man, das kann man. Und so ist es auch mit der Hornhauttransplantation. Wenn Sie das erste Mal einen Patienten lasern, der keine Brille mehr tragen möchte, da ist der Patient aufgeregt und der Arzt ist noch aufgeregter als sein Patient. Ja, so war ich als junger Facharzt damals in Hamburg. Wenn es das erste Mal ist, in der Regel dann unter Aufsicht, da ist ein erfahrener Kollege immer daneben. Also das ist anspruchsvoll und eine Hornhaut zu transplantieren ist, was die Technik anbelangt, wesentlich älter als das Lasern, aber das ist anspruchsvoller. Und je nachdem, welche Bereiche, Anteile man von der Hornhaut transplantiert, ist es sehr viel Erfahrung, was man präparieren muss, ob genäht werden muss, was man zum Beispiel bei dem Lasern alles nicht mehr macht.
Kommt das häufig vor?
In Dortmund ja. Wir sind hier ein absolutes Zentrum deutschlandweit. Wir transplantieren in diesem Jahr 500 Hornhäute.
Oh, das ist sehr, sehr viel.
Das ist verdammt viel. Ich freue mich immer darüber. Als ich nach Dortmund kam vor 17 Jahren, wurden hier vielleicht 5, höchstens 10 Hornhäute transplantiert. Das habe ich dann mitgebracht aus Hamburg über Dresden. Wir machen dieses Jahr 500. Und auch was die Hornhauttransplantation anbelangt, hat sich das in den letzten 10 Jahren unglaublich verändert. Das ist revolutioniert worden durch neue, moderne Techniken.
Da brauchen Sie aber feine Finger.
Ja, schön vorsichtig.
Weil Sie eben gesagt haben, bei der Augenlasik, da liegt die Gefahr sozusagen, dass etwas schief geht im Promillebereich. Wie sieht das denn bei den Transplantationen aus?
Da ist das Risiko, dass bei der Operation Komplikationen auftreten können, durchaus größer. Ja, die Laserbehandlung ist hochgradig standardisiert und je standardisierter etwas ist, umso weniger Fehler passieren. Bei der Transplantation auch das, ich habe jetzt vielleicht 3.000, 4.000 Transplantationen in meinem Leben gemacht, hat man alles gesehen an Schwierigkeiten, an Komplikationen.
Können Sie denn sozusagen nachoperieren?
Man kann nachoperieren, oh ja, man kann eine gelaserte Hornhaut nachoperieren. Ziel ist ja, wenn wir zum Beispiel bei dem Lasern bleiben an der Hornhaut, dass die Patienten dann tatsächlich genau bei Null landen, damit sie auf eine Brille verzichten können. Das ist zum Beispiel ein Risiko, wenn die Patienten von -7 gelasert werden, nicht bei Null landen, sondern bei -1, habe ich die Möglichkeit nachzukorrigieren. Was wir dann auch in Einzelfällen machen. Ja, und genauso ist es, wenn Sie bei dem Thema Hornhauttransplantation bleiben, da ist ein wichtiges Risiko. Das ist ja Spendergewebe, fremdes Körpergewebe, was wir da verpflanzen, dass dieses Gewebe abgestoßen wird, eintrübt, dann müsste die Operation wiederholt werden.
Jetzt kommen wir nochmal zu mir persönlich. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich lasern lassen, hält das dann mein Leben lang, wenn ich das einmal gemacht habe?
In der Regel hält es ein Leben lang, aber nichts im Leben ist unvergänglich, es ändert sich alles, es ist alles vergänglich. Auch die Augen unterliegen einer steten Veränderung. Ja, und ich würde jetzt nie sagen, du brauchst dein Leben lang nie wieder Brille. Sie kommen in das Alter der Alterssichtigkeit, brauchen dann irgendwann die Lesebrille. Dann werden sie noch älter und sie bekommen einen grauen Star, eine Linsentrübung, die dazu führt, dass die Brechkraft des Auges sich wieder ändert. Dann brauchen sie doch wieder eine Brille für die Ferne. Also das sollte man nie sagen, dass bis zum Lebensende Brillenfreiheit besteht.
Dann komme ich mit 70. Da müsste es doch eigentlich reichen.
Schade. Bis dahin,
bis dahin operieren Sie
ja da. Bin ich nicht mehr da.
Vielleicht komme ich dann doch ein bisschen früher. Herr Dr. Kohlhaas, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen über dieses Thema zu plaudern, denn ich habe es Ihnen ja vorher auch gesagt, ich weiß nicht, was mich erwartet und Sie wussten es zumindest thematisch, aber Sie wussten ja nicht, was wir genau hier besprechen werden. Und ja, ich fand es sehr, sehr unterhaltsam auch und mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und damit sind wir am Ende der nächsten Ausgabe angelangt. Ihr wisst ja, wo ihr dieses Format findet, natürlich auf ruhrnachrichten.de und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss zusammen.